Also das ist halt wirklich Wahnsinn, wie viel Leute darüber nachdenken, wieder Koch zu lernen. Das war ja über viele Jahre ausgestorben, würde ich sagen. Also es gab keine Azubis mehr. Jetzt könnte ich 50 Azubis einstellen, wenn ich möchte.
Herzlich willkommen beim Rolling Pin Podcast, der Ort für die spannendsten und kreativsten Köpfe, die heißesten Debatten und die besten Einblicke aus der Welt der Gastronomie.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein Name ist Lukas Palm und ich habe heute zu Gast jene Frau, die mit 27 damals die jüngste Sterneköchin Deutschlands war, während der Pandemie ihr erstes eigenes Restaurant eröffnet hat und heute zu den wichtigsten Köchinnen Deutschlands ihrer Generation zählt. Herzlich willkommen, Julia Komp.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich, heute mit dir zu plaudern.
Julia, wie geht's dir? Wie waren die letzten paar Monate, die ersten paar Monate des Jahres 2026?
Ach ja, ehrlich gesagt, war der Anfang des Jahres schon härter als gedacht. Ich glaube, der Januar lief ganz gut, dann waren wir in Betriebsferien, aber dann hatten wir so eine Verkettung von vielen Kleinigkeiten, die mich so ein bisschen müde gemacht haben. Und es sind immer die leidigen Themen. Spülmaschine kaputt am Tag, bevor man in den Urlaub geht. Der Ofen wird dreimal repariert, aber funktioniert immer noch nicht. Der Lieferant, der schickt wieder mal die falsche Ware ohne Retoure, kommt die Gutschrift nicht auf mein Konto. Und der Wind haut die Schilder vor der Türe um, die auf die Terrasse fallen und meine Blumentöpfe kaputt machen.
Also
Ja.
der ganz normale Alltag einer Restaurantbesitzerin, oder?
Ganz genau.
Ja, du bist
Aber
halt.
ich freue mich, dass die Sonne wieder scheint. Das macht so ein bisschen mehr Power, diesen
Ja.
Alltag wieder zu bewältigen.
Es war ja auch in Deutschland ein relativ langer, zäher Winter, ne?
Ja.
Ja. Es ist ja Teil deines Lebens, dass du als Restaurantbesitzerin dich um mehr kümmern musst als nur um das Kochen, wie es früher war, bevor du dein Restaurant, deine beiden Restaurants eröffnet hast. Fehlt dir das manchmal, diese Zeit als Angestelltenköchin?
Ja, irgendwie schon. Also ich muss sagen, ich fühle mich immer noch so ein bisschen als Team. Und eigentlich möchte ich den ganzen Tag nur in der Küche verbringen und meine Sachen machen. Aber leider funktioniert das so nicht. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich hätte es mir nicht so anstrengend vorgestellt. Weil natürlich so Kleinigkeiten, sag jetzt mal Reparaturen und Co. schluckt so viel Zeit und Energie und macht einem auch so viel Ärger, dass man dann manchmal halt ja genervt ist oder vielleicht auch traurig, frustriert und sich dann nicht auf das Wesentliche perfekt konzentrieren kann,
Ja.
was man aber muss, also auch durchzieht. Aber ich finde, was leidet, ist, sich an dem zu erfreuen, was man halt hat. Sag mal, bei uns ist es eigentlich viel mehr Grund zur Freude. Wir haben sehr gute Gäste, die regelmäßig wiederkommen. Wir haben für vor allem diese Zeit ein sehr gut gebuchtes Restaurant. Die Gäste gehen glücklich. Ich sag mal, ich gehe jeden Tag und spreche mit den Gästen nach dem Dinner. Und das macht mir auch Spaß, auch wenn ich manchmal noch mal 1 oder 1,5 Stunden in so einem kleinen Gastraum wie hier verbringe, gibt es halt die Energie, am nächsten Tag wieder weiterzumachen.
Ja.
Aber trotzdem kann ich mich manchmal nicht so richtig daran erfreuen oder mich zurücklegen und sagen, ah, es läuft, wir haben Gäste, wir haben Mitarbeiter, das funktioniert alles, weil man dann von den vielen Kleinigkeiten, die im ganzen Deutschland passieren,
Ja.
halt so ein bisschen runtergezogen wird.
Ja, klar, ja, klar. Und trotzdem, also das ist jetzt plus minus das fünfte Jahr, dass du als selbstständige Gastronomin ein Leben führst. Ich möchte auch sagen, sehr erfolgreich bist damit. Wenn alles nur schwierig, problemhaft und überanstrengend wäre, hättest du ja schon längst den Laden dicht gemacht. Ne? Also irgendwas muss ja da sein, das dich dazu bringt, das trotzdem weiterzumachen.
Ja, das ist halt wirklich dieser Unterschied zwischen Beruf und Berufung. wenn man halt sieht, was man mit dem Kochen und den Geschmäckern in Menschen auslösen kann, da vergisst man halt manchmal, wie anstrengend es ist und will es halt wieder machen. Das ist so, wie wenn man zu einem Kochwettbewerb geht. Jedes Mal denkt man sich so, ich mache das nie wieder. Wieder nicht geschlafen, die Tasche gepackt, das ganze Chaos wieder nach Hause gebracht, in der Küche bei Mama gespült, nächsten Tag wieder zurück in die Ausbildung. Man denkt sich so, warum? Aber in dem Moment, wenn man auf dem Siegertreppchen steht, ist dieser ganze Stress, den man vorher investiert hat, halt vergessen. Und so ist das halt auch bei den Gästen. Wenn die Gäste halt abends hier sitzen und sagen, boah, es war wirklich was Besonderes, was uns an 20 Jahre Ehe erinnert hat, an die verschiedenen Orte, die wir bereist haben. Wir haben heute ganz andere Gesprächsthemen gehabt. Sie haben uns Geschmacksexplosionen gezaubert, dieser Mut zu Würze, vielleicht auch zu Schärfe. Dann weiß man halt schon, dass man was richtig gemacht hat. Und auch, sage ich mal, wir sind gerade ins fünfte Jahr gestartet. Wir haben schon zwei Azubis ausgebildet. Die eine war die beste Azubine in NRW. Die andere hat ein duales Studium gemacht und hat jetzt einen tollen Job in der Eventbranche. Wenn man sieht, was halt die Leute geschafft haben, die vielleicht auch mal eine Zeit uns hier begleitet haben, dann kann man sich natürlich auch daran erfreuen. Aber man braucht auch die Leute, die das wollen.
Ja, du hast jetzt zwei Punkte angesprochen. Die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, die Leute, die du ausbildest und die dein Restaurant als eine sehr wertvolle Station in ihrer Karriere wahrnehmen. Du hast auch euer Konzept schon ein bisschen angesprochen. Es geht um eine Geschmacksreise im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sprechen gleich noch über diese beiden Themen. Ich möchte noch kurz ein wenig die Zeit zurückdrehen zum Zeitpunkt beziehungsweise ins Jahr deiner Eröffnung. 2020 oder 21 war das jedenfalls während der Pandemie, ne? Hast du dich entschlossen gehabt, ein Restaurant zu eröffnen? Ich höre immer sehr, sehr oft beziehungsweise immer öfter Gastronominnen, Köchinnen darüber erzählen, wie stark sie ihre Weichen in der Pandemie neu gestellt haben, weil ihnen das endlich einmal ein bisschen Zeit gab, nachzudenken, Dinge nachzuschärfen, die sich dann als sehr richtig oder erfolgreich erwiesen haben. Würdest du im Nachhinein sagen, der Entschluss in der Pandemie zu öffnen war der bestmögliche Zeitpunkt oder der schlimmstmögliche Zeitpunkt?
Ich glaube, weder noch. Also für uns war es gut. Ich meine,
Ja.
ich hatte auch eine andere Ausgangslage vielleicht. Ich war 2019 auf Weltreise, bin 2020 im Februar nach Hause gekommen von der absoluten Freiheit nach 14 Monaten Reisen in Horror.
Ja, in den Horror.
Und eigentlich war halt alles komplett anders geplant. Also ich wäre einfach in ein neues Restaurant gekommen, was wir auch während meiner Reise geplant haben, die Küche gebaut haben. Und dann hing da so ein Schild, da stand Baustopp drauf. Also ist dieser Plan halt erstmal ins Wasser gefallen. Dann wurden wir vom Geschäftsführer und Besitzer und sage ich mal von meinem damaligen Chef in eine andere Location, sage ich mal, verfrachtet, übergangsweise. Und dann von heute auf morgen kam zusätzlich noch ein Lockdown. Dann saßen wir als schon größeres Team in einer Location, die eigentlich für unsere Zwecke nicht geeignet war. Zusätzlich noch mit Lockdown und Co. Ja, und dann haben wir halt wieder mal, wie immer, das Beste draus gemacht. Mit der Location haben wir uns arrangiert, da das Gästefeedback so toll war, weil es halt was Außergewöhnliches und was Besonderes war, auch wenn es halt für unseren eigentlichen Plan viel zu groß war. Wir haben das Fenster in der Küche aufgemacht und haben angefangen, Sachen to go zu verkaufen. Und obwohl das halt ein neues Restaurant an einem neuen Standort war, ohne dass irgendjemand ja eigentlich davon weiß, hatten wir innerhalb von kürzester Zeit eine riesige Community. Also wirklich tolle Gäste, die wahrscheinlich zu der Covid-Zeit alles noch viel mehr geschätzt haben als in der heutigen Zeit zum Beispiel. Und dann haben wir angefangen, Menüs to go zu machen. Und ich bin halt so jemand, ich mache entweder nicht oder richtig. Ich kann nicht so halbwegs. Und dann haben wir halt mit Videoanleitung, mit Menükarte, mit Dekorationstipps unsere Menüs für zu Hause hergestellt. Jedes einzelne Gel, jede einzelne Soße in kleinen Spritzbeutel, Ja, negativ war auf jeden Fall der Plastikmüll,
Wir
aber
erinnern
die
uns alle,
Leute
ne?
halten halt ein riesiges Erlebnis zu Hause. Und das hat auch in den Gästen was bewegt, nämlich die Wertschätzung für das Anrichten eines Tellers. Bei uns sieht alles immer einfach aus. Ein paar Punkte und man hat ein bisschen Kresse und einen wunderschönen Teller. Und wir haben den Gästen genau diese Dinge in ihre Tüte gepackt. Ein Spritzbeutel Vanillecreme, ein Spritzbeutel mit Passionsfruchtgel, die kleinen Blätterkresse, eine schön überzogene Mousse, ein paar Crumbles. Die hätten es im Prinzip genauso machen können wie wir. Aber es hat halt nicht so einfach geklappt, weil diese handwerkliche Fähigkeit, die ein Koch oder eine Patissiere besitzt, hat ja nicht jeder zu Hause, sonst wären ja alle Sterneköche. Und ja, es war schon sehr, sehr schön zu sehen, wie viele Stunden die Leute an diesem Dreigang- oder Viergang-Menü verbringen und gemeinsam Spaß haben und das halt auch als Aktivität sehen. Und das ohne Vorbereitung. Also unsere Arbeit ist ja nochmal doppelt oder dreifach sogar. Und da haben viele Leute gesagt, es ist Wahnsinn, wie viel Liebe immer in einem Teller steckt. Und wenn wir jetzt in ein Restaurant gehen und so einen schön angerichteten Teller bekommen, dann haben wir auch viel mehr Verständnis für das, was da eigentlich passiert. Und so haben wir uns halt immer wieder neu erfunden, mit jeder neuen Information, die die Regierung über Covid gegeben hat, uns wieder was Neues überlegt, um irgendwie am Ball zu bleiben und auch Geld zu verdienen.
Nicht jeder hat es aber geschafft, diesen To-Go-Menü oder diesen To-Go-Food, dieses To-Go-Food-Angebot, diesen Schwung mitzunehmen, dann ins Restaurant, das dann nach den Lockdowns wieder eröffnet hat. Wie war das bei euch? Habt ihr da einen nahtlosen Übergang schaffen können zwischen in der Auslastung oder war dann erst einmal Loch, weil neues Restaurant?
Nein, bei uns kam diese Situation nicht, weil in dem Restaurant, wo wir zu diesem Zeitpunkt waren, haben wir natürlich die ganze Zeit gewartet, dass es endlich losgeht. Und dann ging es los und es war Full House. Und ich glaube, wir hatten dann nochmal 2 Monate Full House every day, mit samstags, mittags und abends, am liebsten 50 Mal Menüs plus draußen noch ein To-Go-Business. Und dann wollte der Geschäftsführer Schnitzel und Gulasch. Und dann gab es halt im Sommer einen ziemlich großen Knall. Das war auch das erste Mal, wo ich in meinem Leben wirklich verzweifelt war. Und das ging dann relativ schnell, diese Trennung. Und dann haben wir Ende des Jahres unser eigenes Restaurant eröffnet. Und so kam es halt auch, dass es gab dann ein neues Team. Also die meisten sind mit mir hier hingekommen, ins Sahila, in die neue Location. Wir haben tatsächlich auch nur dieses Restaurant hier angeguckt. Also ich habe kein anderes Restaurant mir überhaupt visuell angeguckt. Also wir sind hier hingekommen. Wir fanden die Leute nett. Die Gegebenheiten waren halt super mit 2 Räumen nebeneinander, einer Küche und einem kleinen Garten. Wer hat mitten in der Kölner Innenstadt einen Garten? Und dann haben wir angefangen zu verhandeln. Mitte September haben wir diese Location übernommen und ja, Mitte Dezember haben wir geöffnet. Mit neuer Küche, mit Umbau, mit Ware, die in Marokko in Containern nicht übers Meer kam und so weiter und so weiter.
Also das ist an mir und ich glaube auch an vielen anderen ein bisschen vorbeigegangen, muss ich auch ganz offen gestehen, aber das ist das Schöne an so einem Podcast, man kommt im Zuge dessen oft auf die interessantesten Geschichten. Also das war dann tatsächlich in der damaligen Location ein plötzlicher Konzeptwechselwunsch des Besitzers. Und du hast ein bisschen vulgär ausgedrückt dann wirklich die Eier gehabt und gesagt, nein, machen wir es sicher nicht, weil ich bin jetzt nicht, ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um Schnitzel und Gulasch zu machen.
Ja, oder ich habe zumindest nicht meinen Namen dafür gegeben. Die Leute, ich meine, ich habe viele Gäste, die ich über mehrere Restaurants kenne. Wir haben einen Newsletter versendet. Da ist ja schon in Köln eine große Community, die mich auch durch viele Stationen begleitet hat. Und ja, die haben halt darauf gewartet, dass die Weltreise jetzt auf den Teller kommt und nicht Schnitzel und Gulasch. Und das Team, was halt dort gearbeitet hat, auch. Und ja, das hat dann einfach nicht so funktioniert wie erwartet.
Frage mich nur gerade, wie
Und
man als Geschäftsführer oder als Besitzer plötzlich auf die Idee kommt zu sagen, du, jetzt mach mal ein
das ist
Schnitzel.
eine längere Geschichte, aber ist besser, über schöne Dinge zu reden. Ja, auf jeden Fall haben wir dann in dieser Zeit, habe ich auch meinen Partner kennengelernt und er hatte bei der Bank gelernt.
Ja.
Das hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben, weil ich hätte mich niemals alleine selbstständig gemacht, weil ich Horror, also Büro, so Alarm, Alarm. Und weil ich halt eigentlich nur richtig kochen möchte.
Ja.
Aber da ich immer in den Betrieben so gearbeitet habe, als wäre es mein eigenes, also die Verantwortung über die Produkte, über die Leute, über Ordnung, Sauberkeit, sag ich mal, das Gesamterlebnis hatte ich für das operative Geschäft keine Angst. Aber für das Büro hatte ich sehr, sehr große Angst.
Ja.
Und das war dann halt, ja, wir haben uns kennengelernt, wir haben ein Jahr dann auch zusammen dort gearbeitet. Und dann haben wir gesagt, okay, also er hat gesagt, komm, wir machen es einfach selbst. Und ich war am Anfang so, nein, auf keinen Fall. Und dann dachte ich mir, aber was soll ich denn jetzt auch machen? Ich bin von meiner Weltreise nach Hause gekommen. Jeder erwartet ja, dass das Projekt, wofür wir das auch gemacht haben, startet. Das hat jetzt nicht so geklappt wegen Corona. Ich muss jetzt auch selber aus dem Quark kommen, sonst ist das alles weg, was ich mir erarbeitet auch habe. Ja, dann haben wir gesagt, okay, komm, dann machen wir es. Ja, dann haben wir es gemacht. Und
Dann
jetzt
seid
sitzen wir hier.
ihr in eine neue, dann seid ihr in eine neue Location und habt dort das angedachte und schon einmal ausprobierte und eigentlich bewährte Konzept deiner Vision eines Fine Dining Restaurants mit einem Weltreisemenü auf eigene Faust umgesetzt.
Richtig.
Mit einer funktionierenden Buchhaltung dank deines Lebensgefährten, den du damals kennengelernt hast.
Ja, und das ist halt sehr, sehr wertvoll. Denn leider Gottes schließen ja sehr, sehr viele Restaurants, weil am Ende doch viele unerwartete Kosten kommen, die man vielleicht als Koch einfach nicht sehen möchte oder will oder
Ja,
auch nicht kann.
Versicherungen, Steuern,
Steuernachzahlung.
ja, Steuerberater, Rechtsanwaltskonsultationen, was auch immer. Ne? Energie brauchen wir nicht reden. Da kommt eine Rechnung nach der anderen.
Ja.
Du wirst auch schon die eine oder andere negative Überraschung erlebt haben, wie jeder Selbstständige, und trotzdem. Würdest du sagen, habt ihr einen betriebswirtschaftlich einigermaßen soliden Betrieb auf die Beine stellen können? Ja?
Ja. Ja.
Ja.
Also, solange unsere Gäste regelmäßig kommen, ist alles gut.
Das Interessante ist ja, fand ich von Anfang an, dass du einen sehr, sehr kühnen Ansatz verfolgt hast in Zeiten von einem starken Regionalitätsdogma, hast du gesagt, nein, du möchtest dein Menü sehr, sehr weltoffen und als Weltreise gestalten. Vom Storytelling her super, weil wenn man ein bisschen recherchiert, weiß man, das hat eine Hintergrundgeschichte. Wie sicher warst du dir, wo du das die überlegt und tatsächlich dann umgesetzt hast, dass das funktionieren wird. Ich glaube, du bist in Deutschland die Einzige, die das auf einem so radikalen, weltoffenen Level macht.
Damals, wo ich noch im Schloss gearbeitet habe, haben wir ja auch schon immer sehr, sehr viele Inspirationen rausgebracht. Der Sous-Chef, der war Perser, der hat halt immer diese iranischen Geschmäcker mitgebracht, war aber auch selber sehr motiviert in der asiatischen Küche. Ich mochte den Orient, vor allem Nordafrika, sag mal, das Japanische und Thailändische, das mochten wir beide. Also war da schon immer sehr viel Power, aber wir haben es nicht deklariert. Und irgendwann kam der Punkt, zum Kimchi. Und Kimchi ist halt fermentiert mit rohen Austern. Wir haben es halt mal gemacht mit irgendeinem Rezept und dann lag es halt im Keller. Und dann hatte ich irgendwie Angst, das zu servieren, weil ich mir dachte, okay, da lagen jetzt halt 3 Wochen lang rohe Austern im Keller. Tüte ist halt aufgebläht und ich meine, ich habe es überlebt, ich habe es ja probiert, aber ich war mir halt nicht sicher, kann man das jetzt den Gästen geben oder halt nicht. Da habe ich mir gedacht, ich kann das halt nicht so durchziehen, wenn ich nicht weiß, wie der echte Kimchi gemacht wird und halt auch, wie das halt schmecken muss. Man kann ja nicht immer irgendwelche Sachen kochen, wenn man keine Ahnung hat, wie das Original schmeckt. Zum Beispiel, wir sind immer nach Tunesien gefahren, weil meine Oma dort ein Ferienhaus hat. Ich wusste, wie der Couscous da schmeckt. Und wenn man hier Couscous isst, das ist halt eine komplett andere Welt. So, natürlich könnte ich halt diesen Couscous von dort machen, aber hier würde die Leute sagen, hä, was ist das denn? Das ist ja ganz anders, als wir kennen. Ja klar, weil das, was wir hier kennen, das ist halt ein Instant-Couscous, wo, wenn es gut läuft, Gemüsebrühe drüber geschüttet wird. Das hat halt nichts mit Couscous-Kochen zu tun. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich war 4 Jahre allgemein im Schloss. Nach dem ersten Jahr habe ich selber den Stern bekommen, war dann noch 3 weitere Jahre dort und habe dann gesagt, okay, es ist Zeit halt, sich auch weiterzuentwickeln. Natürlich wäre die Option gewesen, nochmal in eine 2-Sterne-Küche oder eine 3-Sterne-Küche zu gehen. Aber klar, da war ich dann auch schon so ein bisschen, ich habe jetzt meinen eigenen Stern gehabt, habe diese ganzen Leute kennengelernt. Ist auch komisch, dann wieder als Chef de Party Maximum in eine andere Küche zu gehen. Da habe ich mir gedacht, okay, bis jetzt habe ich es alleine geschafft, dann muss ich auch weiter alleine machen und habe dann diese Reise gemacht. Viele Leute haben mir dann gesagt, ah, das ist so ein Sabbatical-Jahr, ein bisschen hier, ein bisschen da. Nein, ich habe echt überall gearbeitet. In Thailand 16 Stunden bei gefühlt 50 Grad, 2500% Luftfeuchtigkeit, 4 Tage, mal am Stück zu arbeiten, das war schon, sage ich mal, körperlich sehr, sehr anstrengend. Und es waren halt auch unterschiedliche Dinge. Ne? Ich war in einer kleinen Nudelbude in Vietnam, 3 Sterne Tokio, in Japan, in wirklich vielen verschiedenen Restaurants, komplett andere Mentalitäten, in China, Sahne oder Eiweiß mit Stäbchen aufschlagen. Also ich habe echt viel mitgemacht.
Wow.
Und ja, es war eine tolle Reise. Es waren halt auch viele, sage ich mal, unbrauchbare Rezepte, weil es die Produkte hier einfach nicht gibt. In Malaysia sind wir selber sonntags immer in den Dschungel gefahren und haben dann dort Früchte geerntet. Wenn die es noch nicht mal schaffen, diese Früchte in Kuala Lumpur zu besorgen, wie soll ich es dann schaffen, die nach Köln zu bekommen? Ja, aber allgemein lernt man halt mit der Mentalität, die Teams. Nach der Arbeit sind wir immer noch essen gegangen. Die haben versucht, alles zu erklären. Und natürlich versucht jeder so ein bisschen seine kulinarische Identität und Gastfreundschaft der anderen Ländern zu zeigen. Und hat mich überall mit hingenommen. Ich konnte halt so viel kennenlernen, was man als Tourist niemals kennenlernen konnte. Ja, und mit diesen ganzen Geschmäckern und Herstellungsarten bin ich halt nach Hause. Aber der Clou ist, dass wir diese authentische Länderküche kochen möchten, geschmacklich, aber mit unseren eigenen Produkten. Und das ist vielleicht noch nicht so ausreichend kommuniziert worden, aber zum Beispiel eins meiner Lieblingsbeispiele ist eigentlich der Somtam-Salat. Thailändisch kennt eigentlich jeder. Ist ein Salat aus grüner Papaya, meistens noch Bohnen, ein bisschen Tomate und dann kommt ein gestampftes Dressing dazu, Fischsoße, Limette, Palmzucker, sehr viel Chili und Knoblauch. So dieser Geschmack ist sehr, sehr typisch. Wenn man mal in Vietnam war, das ist etwas milder oder in Thailand, dann hat man es bestimmt schon mal gegessen. Ja, aber hier grüne Papaya zu kaufen, ist halt weder nachhaltig noch lecker, ist es teuer und es schmeckt halt nicht. Und dann muss man überlegen, okay, die grüne Papaya ist ja, sag ich mal, ein milder Geschmack, es ist knackig, eventuell hat es eine ganz leichte Fruchtigkeit. Welches von unserem Gemüse ist relativ ähnlich? Dann würde mir spontan jetzt zum Beispiel der Muskatkürbis einfallen, mir würde Kohlrabi einfallen, gelbe Möhren, allgemein überhaupt Möhren. Und so versuchen wir halt diese authentischen Geschmäcker auf unsere Produkte umzuwandeln. Und was wir auch inzwischen viel machen, also klar, unsere Küche würde jetzt nicht ohne Chili, Mango und Passionsfrucht überleben. Aber diese Produkte, die, sage ich mal, nicht hier aus unserer Region kommen, kaufen wir von Crow Farming Projekten. Inzwischen gibt es ja viele Online-Händler, Trübenacker, Crow Farming, Jurassic Food, ich weiß nicht, da gibt es da echt einiges, wo man mit dem Bauern vernetzt wird. Und wir arbeiten mit ein, zwei Firmen zusammen, wo man dann wirklich weiß, okay, diese Mandarinen kommen von Peter aus Sizilien. Und ich verlinke dann auf unserer Webseite wirklich die Produkte, die wir benutzt haben. Und so haben wir auch bei diesen Produkten kein schlechtes Gewissen mehr, weil zum Beispiel Ingwer, Bio-Ingwer in Deutschland zu kaufen, ist fast wie ein Sechser am Lotto. Also man kann diverse Food-Lieferanten hier anrufen und niemand würde sagen, ah ja, ich habe Bio-Ingwer. Außer wenn man zum Beispiel zu Alnatura geht. Aber selbst der bei Alnatura kommt halt aus im Moment Peru.
Klar, ja.
Ja, aber wenn ich halt einen richtig geilen Ingwer-Shot brauche, brauche ich auch richtig geile Ingwer-Qualität und nicht einen Ingwer mit so einer riesigen Knolle, die man aufschneidet und dann die Scheibe schon so leicht blau anläuft. Das ist nicht cool. Also habe ich halt keine andere Option. Entweder weglassen, was halt jetzt für uns schwierig wäre, oder halt was Vernünftiges kaufen. Und da sind dann solche Firmen, die einen dabei supporten, natürlich jetzt eine wertvolle Bereicherung.
Ich finde das halt auch deswegen spannend, weil du ja ein kulinarisches Konzept hast, das diesen Regionalitätsgedanken nicht zu 100% umsetzen kann und auch nicht will, weil warum auch? Aber du schaffst damit trotzdem einen sehr, sehr stimmigen und in sich geschlossenen Erlebnisfaktor und einen Rahmen, der durch ein Storytelling funktioniert und in sich geschlossen ist, weil rein von den Produkten her gibt es sicher andere Restaurants, die das genauso machen oder ähnlich machen, vielleicht mit weniger engagierten Produzenten, aber ähnlich. Und da wirkt es halt einfach beliebig. Und das sind ja die Konzepte, die irgendwann mal nicht mehr funktionieren, weil sie beliebig sind, weil die Leute nicht mehr wissen, wofür steht das jetzt genau. Ich finde das recht spannend bei dir, dass du das ganz, ganz klar als Weltreise kommunizierst und damit auch einen Erlebnisfaktor schaffst, weil die Gäste, die zu dir kommen, tatsächlich so ein bisschen sich auf eine Reise begeben. Ist
Ja,
das, ist
zumal, ja. Also tatsächlich ist es ja wirklich der authentische Geschmack, meist mit lokalen Produkten. Zum Beispiel haben wir 6 Menüs im Jahr. Und dafür sind eigentlich 4 aus der Region, 4 Fische aus der Region und 2 Seefische. Weil ich kann natürlich auch nicht immer nur Schlagsforelle, Saibling, Zander und Stör benutzen.
Ja, klar.
Irgendwann wünschen die Leute sich schon mal einen Halbutt, den wir jetzt haben. Aber ich habe Glück, weil mein Cousin arbeitet bei Frisch Gefischt, auch ein sehr nachhaltiges Unternehmen. Und ja, dann habe ich jetzt gerade einen Halbutt auf der Karte.
Ja.
Aber wir versuchen halt schon sehr, also dieses Wissen, wo vor allem diese ganz besonderen, teuren Tiere, sage ich mal, herkommen, ist für mich schon sehr wichtig.
Ja.
Also auch fürs Personalessen zum Beispiel. Es gibt ja auch Leute, die kaufen die teuersten Produkte für die Gäste, aber fürs Perso-Essen dann nicht. Und zum Beispiel, ich kaufe jetzt kein normales Rindfleisch mehr oder ich kaufe kein Hack fürs Perso-Essen von einem gequälten Tier und für die Gäste halt von einem nicht gequälten Tier. Also das ist mir schon sehr, sehr wichtig geworden, weil ich esse auch jeden Tag hier. Ich will nicht diese Antibiotika-Hähnchen essen.
Ja.
Und wenn man es macht, muss man halt dann auch schon ehrlich sein.
Ich habe ja in meiner Recherche auch ein bisschen gesehen, diese internationale, die Suche nach dem authentischen Geschmack anderer Länder wird oft auch durch gewisse Teammitglieder erreicht. Ist das so, dass du ein sehr internationales Team hast und dadurch auch gewisse Dinge entstehen oder ändert sich das immer oder wie ist das?
Ja, allgemein haben wir so ein Konzept, sag mal, wir haben immer Südamerika, ein Land Europa, einmal Nordafrika, einmal Mittlerer Osten, einmal Südostasien und einmal Nordasien, sagen wir mal. So Nordasien ist so Japan, Korea, China. Dann haben wir halt Thailand, Vietnam, Indonesien in einer Gruppe, Iran, Malediven, Sri Lanka, Indien, ja,
Ja.
Nordafrika. So, und jeder, der halt irgendwo war, kann es natürlich mit einbringen. Also zum Beispiel Kaya, unsere Patissiere, die war schon in vielen Ländern in Südamerika, wo ich noch nicht war. Aber das ist ja auch was Besonderes dann für die Gäste, weil Kaya hat es halt gegessen und sie weiß, wie es schmeckt, dann kann sie es halt auch machen.
Ja.
Und so supportet sich, glaube ich, jeder mit dem anderen. Wir haben einen, mein Sous-Chef kommt aus Ungarn und zu Weihnachten gab es bei uns Kötoskolac. Das ist halt dieser Baumstriezel.
Ja.
Und er hat seine Mutter angerufen und hat gefragt, ob sie uns so kleinere Baumstriezelformen anfertigen kann, damit das halt für unsere Gäste nicht so ein riesiger Ring aus Hefeteig ist, sondern kleinerer. Also das ist schon eine Kombi aus dem ganzen Team. Klar, viele Länder haben die anderen noch nicht besucht, da bin ich fitter. Und bei anderen, zum Beispiel Akos ist bei uns der Bäcker. Egal aus welchem Land. Ich sagte meinen Wunsch und er versucht das halt irgendwie umzusetzen, so wie das Original sein muss. Manchmal muss ich dann sagen, nee, Akkosch ist schärfer oder ist weicher oder ist fluffiger. Und dann macht er einen zweiten, dritten Versuch und dann kommt er genau dahin, obwohl er es noch nie probiert hat. Und man muss sagen, zum Beispiel bei unseren Azubis, wir haben 2 Azubis, die sind gerade im dritten Lehrjahr. Und diese Woche hat jemand, also ich habe mir ein Gericht aus Sri Lanka ausgesucht, was ich gerne machen möchte. Und ich schreibe dann immer die Grundkomponenten auf und dann gebe ich der Küche so ein Team mit dem Gerüst und mache dann manchmal so Fragezeichen, weil ich ja auch möchte, dass die sich halt irgendwie einbringen. Also ich mache jetzt nicht das komplette Menü einfach runtergeschrieben, sondern ich möchte halt, dass die auch ihre Ideen geben, ihren Geschmack. Und manchmal ist es halt auch, dass ich viel zu eingeschränkt bin mit diesem Original.
Ja.
Also wenn ich halt an eine Tagine denke, dann denke ich halt an eine Tagine mit einem zerkochten Hühnchen, einer Olive, einer zerkochten Kartoffel und einer Salzzitrone. So, dann, manchmal fällt es dann schwer, das irgendwie umzuwandeln, wie man das halt jetzt nett präsentieren kann. Und da hilft zum Beispiel immer, mit jemandem drüber zu reden. Früher habe ich auch immer mit Anne dann darüber erzählt, was man denn machen kann. Und in dem, wo ich halt mit ihr darüber geredet habe und eigentlich nicht weiß, wie ich es machen soll, ist mir dann schon selber die Idee gekommen, wie ich es jetzt machen möchte. Also es entwickelt sich halt auch im Team. Naja, auf jeden Fall hat unser Azubi diese Woche ein Gericht aus Sri Lanka nachgekocht. Er hat halt meine Sachen, die ich aufgeschrieben habe, hat er halt online recherchiert, hat sich dazu Rezepte rausgesucht und hat es halt einfach mal gemacht. Und dann hat er mir das halt zum Probieren gegeben und das war der Wahnsinn. Da habe ich mir wirklich gedacht, krass, also dieses ständige, jeden Tag immer motivieren und machen und immer die gleiche Leier und verschiedene Küchen, verschiedene Hitze, verschiedene Gewürze, mit Fett, ohne Fett, hat halt irgendwann Wirkung gezeigt, weil was er gekocht hat, hat echt geschmeckt wie in Sri Lanka.
Ja, Wahnsinn. Aber das ist auch ein interessantes Stichwort, das du gibst. Wie sind jetzt deine Erfahrungen, aber ich spreche gar nicht nur von deinen Azubis, vielleicht auch im Austausch mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben vor ein paar Jahren schon alle gehört, mit der Generation Z kommt eine neue Generation ins Erwerbsleben, die anders tickt. Jetzt mittlerweile, du lachst schon, mittlerweile ist die Generation Z, ich möchte nicht sagen erwachsen geworden, aber sie ist, viele von ihnen sind jetzt tatsächlich in Betrieben angekommen. Einige sogar schon ausgelernt. Es gibt schon welche, die fangen jetzt an, Verantwortung zu übernehmen. Wie tickt diese Generation für Gastronominnen und Gastronomen und Köchen und Köchinnen, die zukunftsfit sein möchten im Umgang mit dem Nachwuchs?
Ich glaube, das ist schwer zu sagen und ich glaube, man kann das jetzt auch nicht auf Generation Z runterbrechen, weil zum Beispiel haben wir auch Generation Z von alt bis jung, also in genau dieser Spanne. Hier ist halt komplett anders wie hier. Also man, also wie ich sagen würde, diese ganz neue, junge Generation, das ist schon schwer. Also was positiv würde ich sagen, ist, wir haben unendlich viele Bewerbungen für Schülerpraktikas, für Ausbildungsplätze, für freiwillige Praktika. Das ist der Wahnsinn. Heute meinte Jonas zu mir, ich glaube, wir müssen mal einen Praktikantenstopp machen, weil ich habe das Gefühl, jeden Tag kommen nur noch E-Mails von Leuten, die Praktikas machen, um wie viel Uhr die kommen sollen, an welchem Tag die kommen können und so weiter. Also ist der Wahnsinn, die Nachfrage. Aber die Realität ist halt anders. Also das ist halt wirklich Wahnsinn, wie viel Leute darüber nachdenken, wieder Koch zu lernen. Das war ja über viele Jahre ausgestorben, würde ich sagen. Also es gab keine Azubis mehr. Jetzt könnte ich 50 Azubis einstellen, wenn ich möchte. Aber viele haben halt, viele leben halt in einer falschen Realität, weil man fängt halt nicht als Sternekoch an. Ich glaube, da versteht man schon, was ich damit sagen möchte. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich dann erstmal als Mama fungieren muss, weil wie hält man einen Besen und was bedeutet kehren? Was bedeutet wegräumen, aufräumen, umräumen, putzen, mitmachen, Gas geben? Also das raubt schon ein bisschen Kraft, weil ich mir denke, wenn jemand halt wirklich in der Küche arbeiten möchte und sich die Mühe macht, eine Bewerbung zu schreiben und hier unbedingt hinkommen will und bla 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 bla. Und dann noch nicht mal vorher sich die Speisekarte durchgelesen hat, um vielleicht die Wörter, die der nicht verstanden hat, mal A bei Google nachzuschlagen oder B halt am ersten Tag mal zu fragen, das ist halt schon sehr traurig. Also ein bisschen mehr Eigeninitiative und Engagement würde ich mir schon wünschen. Und ich finde auch, dass Eltern das eigentlich sagen müssten. So, hey, du machst ja morgen dein Praktikum, Hast du dir nochmal das Menü durchgelesen oder irgendwie sowas? Ich meine, meine Eltern haben es mir nicht gesagt, weil ich es schon einen Monat vorher auswendig gelernt habe. Aber ein bisschen mehr gehört halt schon dazu. Ich kann nicht irgendwo hinkommen und der Superstar sein. Superstar wird man mit sehr viel harter Arbeit, mit sehr viel Fleiß. Ich laufe morgen keinen Marathon. Da gehört Training dazu. Ich werde morgen kein Mathe-Genie. Dazu muss man nachdenken. Und genauso ist es halt beim Koch auch. Ich kann nicht kommen und wie so ein Japaner mit seinen Messern hantieren und perfekte Schnitttechniken erlernen. Davon muss man sehr viele Zwiebelbrunoise machen, bis man das mal richtig kann. Und das halt alles so immer unter, also zu arrangieren, ist schon schwierig. Aber jetzt abgesehen von der Küche und der neuen Generation, finde ich es schwierig, dass, ich meine, ich bin jetzt 36 und mit vielen Jüngeren, die ich geredet habe, die haben halt kein Ziel vor Augen. Und das ist so ein bisschen was, was mir echt Angst macht oder Bedenken oder was ich gar nicht nachvollziehen kann, weil ich vielleicht genau das andere Extrem bin. Aber wenn ich jetzt frage, hey, was ist dein Plan fürs Leben? Da muss doch irgendein Plan fürs Leben kommen. Ich meine, immerhin die Antwort, ich will reich werden oder ich möchte eine Familie oder ich möchte eine Weltreise machen. Du musst mir ja nicht sagen, dass du Sternekoch werden willst oder Tierarzt, der nur Elefanten behandelt oder keine Ahnung was. Aber irgendeinen Plan muss man doch mal haben vom Leben. Und das ist eine Sache, die mich schon irgendwie so beschäftigt, dass viele Leute gar nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen möchten, noch nicht mal eine grobe Richtung haben. Und dann ist es natürlich schwer, seinem Ziel irgendwie entgegenzugehen, wenn man gar nicht weiß, wo man hin möchte.
Ich frage mich, ob das auch daran liegt, dass die jungen Leute, die Teenies, die Anfang ihrer 20er sind, in einer Welt aufgewachsen sind, die sehr, sehr schwer vorherzusagen ist, in der eine Krise nach der anderen kommt und die ihnen wie durch die Blume oder eben nicht durch die Blume, sondern ziemlich eindeutig vermitteln möchte, egal was du planst, es kommt anders. Könnte das eine Erklärung sein?
Vielleicht. Also ich möchte es auch nicht, sage ich mal, negativ darstellen, aber es ist für mich wirklich so ein bisschen Unverständnis. Weil unser Beruf, sage ich mal, Küche oder allgemein Gastro und auch viele andere Berufe, man hat so viele Möglichkeiten. Man kann auf so vielen Plätzen auf dieser Erde arbeiten. Egal ob Kreuzfahrtschiff oder kleine Strandbude auf einer wunderschönen Insel oder halt im Drei-Sterne-Restaurant Frankreich. Man hat die Möglichkeit, so viele Kulturen kennenzulernen, so viele Geschmäcker. Man lernt niemals aus. Und egal, wo man hinkommt, in welches Team, man ist irgendwie immer Team. Es gibt halt Berufe, bei denen ist das so und bei anderen Berufen ist es schwierig. Ich hätte jetzt auch nicht nach Thailand gehen können in ein Architekturbüro und gesagt, hey, kann ich ein Praktikum machen? Ich zeichne euch mal eben den deutschen Stil. Also da hätte das nicht so geklappt. Aber zum Beispiel auch als Arzt oder Sanitäter oder wenn man sich in Bio oder Landwirtschaft interessiert, dann kann man schon mal nach Thailand fahren und sehen, wie so eine Mango-Plantage funktioniert. Also man hat halt unendlich viele Möglichkeiten und ich würde mir wünschen, dass die Leute so ein bisschen mehr ihren Ehrgeiz pushen und diese Möglichkeiten halt mal machen. Alles ist Arbeit. Also ja, es wird auch Arbeit sein, diese Mangos zu ernten, aber dieses Feeling, was man danach hat, die neuen Menschen, die man kennengelernt hat, die andere Kultur, diese Erlebnisse, das kann einem niemals jemand wegnehmen. Und Reisen bildet so viel. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und da müssen halt der ein oder andere junge Mensch sollte da echt aufwachen und diese Möglichkeiten mitnehmen, damit die das halt nicht für ihr Leben missen. Und das ist so eigentlich mein Appell. Derjenige, der mehr macht, als von dem verlangt wird, der hat einfach mehr Chancen und all diese Mehrarbeit wird sich irgendwann positiv auszahlen. Und dann kann man seine Lorbeeren und Früchte ernten. Aber erstmal muss man halt dafür auch was tun.
Und auch tatsächlich eine gewisse Disziplin an den Tag legen. Ich erinnere mich, ich habe in meiner Recherche ein Zitat von dir gefunden. Du hast dann mal gesagt in einem anderen Interview, ich wünsche mir manchmal ein wenig von der Disziplin und Strenge zurück, die in meinem Ausbildungsbetrieb herrschte. Der Wunsch ist nachvollziehbar und gleichzeitig weiß jeder und jede, der die Branche kennt, wenn du das heute pushst, dann kannst du den Laden zusperren.
Ja, deswegen, wir waren halt in dem einen Extrem und jetzt befinden wir uns in dem anderen Extrem. Und ich muss sagen, ich hatte halt sehr viel Glück. Bei uns war es richtig streng. Ich kann mich noch daran erinnern, das habe ich noch vor ein paar Tagen gestern erzählt. Das war Montagmorgen. Montagmorgen mussten wir immer die Abzugshaube sauber machen und der Schäfer einkaufen. Und dann kam ein neuer Kollege, der war ganz modern und der hatte halt so ein kleines Radio. Und während wir die Abzugshaube geputzt haben, hat er halt das Radio aufgestellt und wir haben Musik gehört. Und dann kam die Chefin durch die Küche gelaufen, da meinte die, kaum ist der Chef aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Das war halt das erste und das letzte Mal Radio. Aber stell dir vor, ich würde hier kein Radio erlauben. Das halt,
Ihr hört regelmäßig Radio und das ist zum Beispiel etwas, was sich geändert hat.
ja, also viele Dinge haben sich geändert. Aber klar, es gab halt auch die Küchen, wo die Leute geschlagen worden sind, die heißes Fett ins Gesicht bekommen haben, Leute, die 20 Stunden am Tag arbeiten mussten. Das, keine Frage, nicht okay. Aber in meinem Ausbildungsbetrieb war es einfach streng und da gab es ganz klare Regeln und jeder hat sich halt auch daran gehalten. Die Leute waren auch eher älter, nur die Azubis waren halt jung, was natürlich auch ein Vorteil war, weil diese Leute schon ganz lange da waren. Das heißt, jeder, der gekommen ist, hat sich an diese vorhandenen Regeln angepasst. Und das hat funktioniert. Manchmal habe ich mir natürlich als Azubi auch gedacht, warum ist es halt so streng? Warum, gibt es immer nur an Silvester einen Schluck zum Anstoßen? Warum gibt es hier nicht regelmäßige Teamabende? Warum keine Weihnachtsfeier im großen Stil und so weiter und so weiter? Heute kann ich viele Sachen verstehen, weil macht man eine Party, denkt sich, ah komm, am nächsten Tag einer krank oder verletzt oder betrunken.
Ja.
So, man macht eine super Weihnachtsfeier, plant ohne Ende, da kommen 5 Leute zu spät. So. Oder man sagt, okay, Feierabend bringen, kein Problem. Stehen die ganzen leeren Flaschen irgendwo, anstatt die halt wieder zurück in den Kassen zu machen. Also ich kann auch tatsächlich jetzt diese Dinge besser nachvollziehen. Aber trotzdem kann man nicht mehr dahin zurück, weil würde mal so krass durchgegriffen, wie das halt früher gemacht worden wäre, wäre man auf jeden Fall alleine. Und
Ja.
sag mal, so ein
Ich höre bei dir raus, auch
Ding
so ein Mittelding, ne?
wäre gut gewesen.
So ganz dieses juckt mich alles nicht, aber ich schaue mal in einer Küche vorbei, aber auch nicht dieses komplett krasse Durchboxen, wie es halt vor 30 Jahren noch der Fall oder vor 20
Nee,
Jahren.
deswegen, zum Beispiel bei uns wird die Zeit immer gestempelt. Die Leute, sag jetzt mal, kommen und gehen, wie die halt wollen, ist halt falsch gesagt. Aber sagt jemand, ich habe morgen kurz was vor, kann ich heute Stunde länger bleiben, kann ich morgen Stunde später kommen? So, ja, all
Ja.
das hätte es halt früher auch nicht gegeben. Kann ich was mal, sag jetzt mal, meine Mutter hat Geburtstag, kann ich den Kuchen in der Küche vorbereiten? Kannst mir was bestellen und so. Also mein Chef hat damals nichts für mich bestellt.
Ja.
Also das sind halt viele Sachen und es ist auch irgendwie wertvoll, weil ja man möchte auch mit diesen kleinen Dingen halt auch die Mitarbeiter glücklich machen. Man muss auch schon was machen, damit die guten Mitarbeiter bleiben.
Klar, genau das ist es ja. Ja, weil sonst schaust du auch durch die Finger. Ich finde es sehr
Genau.
interessant, auch dir jetzt zugehört zu haben, weil als eine der Küchenchefinnen in Deutschland, die am erfolgreichsten sind, die auch langfristig gesprochen sich auf einem sehr, sehr hohen Level etabliert haben, erfährt man trotzdem, wo der Schuh manchmal drückt, mit welchen Herausforderungen du zu kämpfen hast, aber auch, was alles gut läuft, ja. Und ich finde, es gibt ein sehr, sehr gutes Gespür auch für deine Arbeit und dafür, was auf die Branche in den nächsten Jahren zukommt mit einer neuen Generation. Und wenn ich jetzt schon bei diesem Ausblick bin, als letzte Frage, liebe Julia, was ist so für dich die Zukunftsvision? Was möchtest du in den nächsten Jahren sehen, machen? Wo möchtest du hin? Wo siehst du deinen Betrieb in den nächsten
Also
Jahren?
ehrlich gesagt möchte ich, dass eigentlich alles so bleibt, wie es ist. Also bei uns persönlich jetzt. Aber ich wünsche mir, dass mehr Leute einen eigenen Ehrgeiz für ihr eigenes Leben entwickeln, spüren und diesen Ehrgeiz auch für sich selber verfolgen. Natürlich ist es immer cool, wenn jemand halt sich weiterbildet, weil ich als Chef davon profitiere, aber das ist nicht die Main Reason.
Ja.
Man sollte das halt für sich selber machen. Ja, das würde ich mir wünschen, weil dann kommen die Leute weiter, auch für ihre eigene Zukunft, für ihr
Ja.
kommendes Leben, weil die Leute sind halt alle noch sehr jung. Und ja, ansonsten wünsche ich, ja, das ist eigentlich mein größtes, ich wünsche mir, dass jeder sich, egal auch in welcher Branche, wieder so ein bisschen auf seine eigene Arbeit fokussiert, damit halt unnötige Fehler einfach vermieden werden und wir alle ein bisschen weniger Stress haben. Und manchmal ist es vielleicht auch einfach das Lächeln auf der Straße, wenn man an jemanden vorbeigeht, um so ein bisschen diese positive Energie wieder zurückzubekommen,
Ja.
weil natürlich, wenn man sich Deutschland anguckt, da sind viele Dinge im Argen, viel funktioniert nicht, da ist viel Frust in allen Branchen, vor allem handwerklich. Aber handwerkliche Berufe sind echt was Tolles, weil am Ende des Tages hat man was geschafft und man kann was zeigen und eventuell auch andere Leute damit glücklich machen. Und das
Ja.
ist schon ein sehr positiver Wert für jeden, wenn er sieht, okay, ich habe gerade ein Restaurant gestrichen, das sieht super aus, als wenn man, das ist halt vielleicht motivierender, als wenn man eine PowerPoint-Präsentation gemacht hat und der Chef sich das noch nicht mal angeguckt hat. Das ist halt schon traurig auch für diese Leute.
Ja, also an dieser Stelle ein kleines Mitleidsrequiem auf alle PowerPoint-Tiger. Danke, aber nein, danke.
Nee, das tut mir auch leid. Also ich meine, ich habe selber einen Freund, der macht immer die wunderschönsten Präsentationen und dann sagt der Chef, ja, das Thema ist schon veraltet.
Ist ja
Das ist halt traurig. Das ist halt auch viel Arbeit.
Aber ich finde, man sieht bei dir sehr schön, wohin ein inhärenter Ehrgeiz, eine inhärente Motivation, etwas machen zu wollen und etwas gern zu machen, wohin das führen kann, nämlich zu einer beeindruckenden Karriere, zu einer Tätigkeit und einem Betrieb, der selbst Menschen schon ausgebildet hat, der Menschen ins Berufsleben in eine Branche eingeführt hat, sich bewährt hat, auch in dieser Hinsicht, und dass so ein Zugang zur Arbeit viel, viel vielschichtiger ist als diese noch etwas unbeholfenen Träume von einigen Generationen Z-Vertretern, die du kennengelernt hast, wo es einfach nur darum geht, ich möchte reich werden. Ich glaube, das ist auch etwas, was Ehrgeiz und Motivation zeigen, dass die Freude an etwas oft mehr wert ist als die Jagd nach Reichtum.
Oder Followern.
Oder Follower. Ah. Gut, das ist ein anderes Thema, über das sprechen wir in einem anderen Podcast. Liebe Julia,
Ja,
vielen
es hat
Dank,
mich sehr gefreut.
dass du dir die Zeit genommen hast, dass du sehr, sehr ehrlich warst auch in diesem Podcast, dass du als eine Leitfigur in der Branche auch gezeigt hast, wo es manchmal weniger einfach ist. Ich glaube, viele können sich sehr, sehr gut damit identifizieren und nehmen viel mit durch das Wissen, dass das bei dir manchmal auch ähnliche Probleme sind, die auftreten wie bei uns allen.
Ja, ich wünsche allen auf jeden Fall viel Erfolg. Man muss durchhalten, weitermachen, sich immer wieder neu erfinden. Man darf niemals stillstehen, sondern immer wieder einen neuen Weg an die neuen Gegebenheiten anpassen. Manchmal fällt es schwer, ich verstehe es, aber man muss trotzdem weitermachen. Weil
Und
sonst
dann,
gibt es halt nur noch Fastfood und 2 Sterne und 3 Sterne und Sterne-Restaurants.
ja, und wir wollen ja die Vielfalt bewahren, und das wird uns hoffentlich gelingen, wenn
Gelingen.
es weiterhin solche Leitbilder wie Julia Komp gibt. Vielen lieben Dank, Julia, und an
Gerne.
alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören und sehen uns in 2 Wochen wieder für die nächste Folge Rolling Pin Talks.